Ihr dürft mit mir, wenn ihr wollt, den Epheserbrief aufschlagen, den ich jetzt nicht vorlesen und schon gar nicht auslegen werde, nur einen kleinen Gedanken daraus. Epheser 1. Ich habe heute Morgen erwähnt, dass ich vor einem Jahr und ein bisschen länger mit Manfred Müller von der Hilfsaktion Märtyrerkirche gesprochen habe. Ihr erinnert euch an meine Frage an ihn: Wie kann sich Gemeinde Jesu vorbereiten auf schwierige Zeiten hier in Europa? Und er sagte: Beschäftigt euch viel mit dem Evangelium. Es war ja diese etwas überraschende Antwort, aber da wird mir klar, wenn das Evangelium nicht mein Herz erfüllt, was, Punkt 1, sollte es mir wert sein, meine Freiheit zu opfern, wenn nicht das Evangelium und sein Spender, nämlich der Herr Jesus? Und was sollte mir Kraft geben in Zeiten, die schwierig sind, wenn nicht das Evangelium? Und im Epheserbrief, ich studiere den gerade für mich persönlich sehr, mit großer Freude, sehr intensiv, beinahe als würde ich ihn zum ersten Mal lesen. Und da steht im Vers 5 und im Vers 10 gewissermaßen die Klammer der Heilsgeschichte. Denn im Vers 5 heißt es, Epheserbrief Kapitel 1, Vers 5. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 5. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Nein, ich habe Vers 4 hätte ich lesen sollen, Entschuldigung. Wie er uns auch in ihm erwählt hat, bevor der Grund der Welt gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein sollten vor ihm in Liebe. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ich sollte mal einen Bibelkurs halten und da war auch die Frage: Was hat Gott gemacht, bevor er die Welt gemacht hat? Und das sehen wir hier. Vor Grundlegung der Welt hat der Herr das Evangelium geschaffen. Was am Kreuz von Golgatha geschah vor ungefähr 2000 Jahren im Sterben und 3 Tage später in der Auferstehung, war nur das äußere Sichtbarmachen dessen, was Gott vor Grundlegung der Welt geschaffen hatte. Das Evangelium war kein nachträglicher Einfall nach dem Sündenfall, so nach dem Motto: Ups, wir haben ein Problem, oder Houston, wir haben ein Problem, gab es mal den Satz, ja. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir das flicken. Nein, vor Grundlegung der Welt hat Gott seinen Sohn zum Mittler bestimmt. Das lesen wir nur mal als ein Beispiel im 1. Petrus 1, Vers 19. Er hat uns errettet mit dem kostbaren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der vorher ausersehen war, vor Grundlegung der Welt. Also bevor Gott darin ging, die Welt zu schaffen und uns Menschen zu schaffen, hat er den Sohn bestimmt, der Retter zu werden. In Hebräer 9 können wir lesen, dass Jesus sich schon von Ewigkeit her geopfert hat, also sein Einverständnis gegeben hat, das Lamm Gottes zu werden, das unserer Sünde hinwegträgt. Er hat schon vor Grundlegung der Welt, das lesen wir am Ende des Römerbriefs, das Evangelium geschaffen, dieses Geheimnis Gottes, das von ewigen Zeit her verborgen war. Also das Evangelium war da, es war nur noch verborgen. Und dann hat er genau das, was wir eben in Epheser 1 gelesen haben, uns in Christus erwählt, das heißt festgelegt, in Christus ist die Erlösung. Und er hat vorher festgelegt, Menschen, die gerettet werden, sind Kinder Gottes. So wie der Sohn Gottes ist, so durften wir Kinder Gottes werden. Und was natürlich die theologischen Fantasien verschiedener Prägungen immer wieder angeregt hat: Vor Grundlegung der Welt waren die Namen der Kinder Gottes im Lebensbuch des Lammes eingeschrieben. Und wie das genau vor sich ging, da streiten sich die Theologen seit Jahrhunderten. An dem Streit beteilige ich mich nicht mehr. Ich staune lieber über dem Wunder, dass meine Errettung ihre Wurzeln hat in der Ewigkeit Gottes. Sodass das Geschehen, bevor Gott überhaupt daran ging, die Erde zu schaffen und den Menschen zu schaffen, da war das Evangelium bereit. Das ist für mich das Großartige. Und dann kam all das, was wir oft betrachten, dann kam die vollkommene Schöpfung, es war alles sehr gut. Und dann kam der Sündenfall Satans und dann kam der Sündenfall des Menschen. Und dann hat Gott den Ausweg schon angedeutet, dass wir durch Glauben gerecht werden. Und dann hat er die Opfer gegeben, ja, im Tempeldienst, dass wir versöhnt werden, dass unsere Sünde bedeckt werden kann. Und dann hat Gott das Gesetz gegeben. Das Gesetz, das dem Menschen deutlich machen musste, wie verdorben wir sind und dass nichts Gutes an uns ist, wie es Paulus später in Römer 7 schreiben würde. Und das hat Gott dann 1500 Jahre mal so stehen lassen. 1500 Jahre das Gesetz, du sollst. Und an dem ist der Mensch zerbrochen. Das hat Gott gegeben, damit die Sünde überaus sündig würde. Und Alex hat es heute Morgen schon erwähnt in Galater 5,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und den hatte er durchs ganze Alte Testament angekündigt. Und immer wieder sehen wir ja so Schlaglichter, wo von Jesus die Rede ist im Alten Testament. Und für mich und die Geschwister aus Stuttgart, die haben das von mir schon ein paar Mal gehört, aber ich könnte es jeden Tag hören, so wunderbar ist das. 700 Jahre vor Christus deutet Gott an, dass eine andere Zeit kommen wird, dass Gott einen anderen Bund schließen würde mit uns. Nicht wie der am Horeb im Sinai, sondern dass er einen neuen Bund mit uns schließen würde, den wir heute Neues Testament nennen. Und das müsst ihr jetzt mit mir lesen. Lasst den Finger in Epheser 1, ich komme darauf zum Schluss nochmal zurück. Aber in Hesekiel 36 ist für mich das Evangelium im Alten Testament. Für mich jedes Mal unglaublich packend. Wir haben eben gesagt, der Mensch musste von Gott überführt werden von seiner Sündhaftigkeit und Verlorenheit durch das Du sollst. Daran musste er scheitern. Und dann sagt Gott in Hesekiel 36, im Abvers 25, ich will nicht mehr du sollst, ja, an den Menschen, sondern Gott sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet. Von all euren Unreinheiten und euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Vers 27, ich will meinen Geist in euch geben und ich will solche Leute aus euch machen und so weiter. Das begeistert mich jedes Mal. Das ist das Evangelium. Dieses Wunder, das vor Grundlegung der Welt vollkommen ausgestaltet war. Und als die Zeit erfüllt war, sendet Gott seinen Sohn, der auf die Erde kommt, um das offenbar zu machen, was vor Grundlegung der Welt geschaffen war, aber noch verhüllt war. Wie so ein Standbild, das verhüllt ist, ja, und da kommt der Tag der Enthüllung. Das war geschehen, als Christus am Kreuz starb. Und wir wissen, da wurde der Vorhang im Tempel zerrissen. Und da war offenbar, Gott sagt, ich will Neues schaffen. Das ist das Evangelium. Und jetzt komme ich zum Schluss nochmal in Epheser 1 zurück. Da heißt es im Vers 10 schließlich, damit der Heilsplan in der Erfüllung der Zeiten ausgeführt wird. In Christus als dem Haupt alles zusammenzufassen, was im Himmel und was auf der Erde ist, in ihm. Hier wird der Bogen gespannt vor Grundlegung der Welt. Und hier lesen wir, dass der Heilsplan in der Erfüllung der Zeiten ausgeführt wird. Und das steht uns aus menschlicher Sicht noch bevor. Das Evangelium ist schon fix und fertig. All seine Werke, sagt Hebräer 4, sind in Gott völlig vollendet. Und jetzt stehen wir kurz davor, dass die Erfüllung des Heilsplans Gottes vor aller Welt offenbart wird. Das ist der große Bogen vor Grundlegung der Welt bis in die Ewigkeit Gottes. Die Zeit vor aller Zeit bis hin in die Zeit nach der irdischen Zeit. Das ist der große Bogen des Evangeliums. Und das macht Gott völlig souverän. Das hat er sich vorgenommen, das hat er geschaffen vor den Menschen, das hat er bewahrt durch die Jahrtausende und das wird er vollenden. Er hat es in der Bibel aufgeschrieben, so wird es kommen und der Teufel kann nichts daran hindern. Und Geschwister, das ist mein großer Trost. Wenn unser Gott das kann, so einen gewaltigen Bogen spannen, solch einen Heilsplan schaffen, der durch nichts aufgehalten werden kann, kann er dann mich und dich nicht bewahren? Kann er, der das Ewige schafft, Ewige beherrscht, also das vor aller Zeit und bis in alle Ewigkeit, der das Ewige beherrscht, wird er nicht das Zeitliche beherrschen, das dein und mein Leben angeht? Wird er, der auf den Zorn des Lammes eine Antwort fand, wird der uns nicht retten können vor dem Zorn Satans? Und wenn der seinen Sohn aus dem Tod errettet hat, wird der uns nicht aus der Gewalt des Antichristen retten können? Und wenn der, der in allem versucht wurde durch Satan, wird der uns nicht aus allen Versuchungen retten können in sein Reich hinein? Und deswegen, glaube ich, war der Hinweis Gold wert, wie man so sagt, buchstäblich. Wenn wir über die künftige Zeit nachdenken, die vielleicht bedrängend sein wird, wenn Gott nicht verzieht, werden wir es vielleicht erleben. Vielleicht erst unsere Kinder und Enkel. Das ist die große Botschaft. Beschäftigt euch mit dem Evangelium. Denn dieses Evangelium ist es wert, dass man dafür sein Leben gibt. Und dieses Evangelium ist stark genug, uns durch den Tod sogar hindurchzutragen. Denn auch unser Herr wurde aus dem Tod errettet. So lesen wir es in Hebräer 5. Und er wird das Gleiche auch mit uns tun. Geschwister, ich gehe nicht leichtfertig in die Zukunft. Ich gehe nicht locker pfeifend in die Endzeit hinein. Auch ein Wilhelm Busch hat beschrieben von dem Grauen der Finsternis im Gefängnis der Gestapo, wo es viel Gnade brauchte, dass das Evangelium wieder durchdrang und er ermutigt wieder weitergehen konnte. Aber das Evangelium, das vor Grundlegung der Welt vollkommen fertig war und dich schon kannte, und da war dein Name schon eingetragen in das Lebensbuch des Lammes, wie immer das auch genau war, theologisch gesehen. Und er wird uns bewahren und sein Evangelium, sein Heilsplan vollenden in der Erfüllung der Zeiten. So in diesem großen Bogen stehe ich. Was soll mich aus der Hand meines Gottes reißen? Ich bin zu schwach, um standzuhalten. Mein Glaube ist viel zu schwach, um Prüfungen auszuhalten. Ich bin viel zu feige und wehleidig, um diese Dinge zu ertragen. Aber mein Gott, der mich in seine Hand genommen hat, er wird mich nie wieder loslassen. Und das gilt auch für unsere Geschwister in der Ukraine und in Russland. Alex hat gesagt, vergesst die russischen Geschwister und das russische Volk nicht. Der Herr hat sie genauso lieb wie die Ukrainer und die Deutschen. Ja. Und in diesem Sinne lasst uns beten, auch für unsere Geschwister und mutig in die künftige Zeit gehen. Und ich sage noch einmal, beschäftigt euch viel mit den Tiefen des Evangeliums. Beschäftigt euch viel mit der Person unseres Herrn und grabt in Gottes Wort und lasst eure Herzen durchdringen von der Wahrheit von Gottes Wort. Vergesst eure Social Medias und vergesst eure vielen Zeiten im Internet, damit ihr wieder Zeit habt für Gottes Wort. Diese Dinge mögen auch ihre Nützlichkeit haben, aber sie rauben oft das Wichtigere. Und deswegen lasst uns Menschen sein, die von Gottes Wort erfüllt und durchdrungen sind, so dass der Name Gottes geehrt wird. Und jetzt stehen wir zum Schluss noch auf und beten noch. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag, den du uns ermöglicht hast. Danke für Freiheit und Frieden, dass wir völlig ungestört hier zusammenkommen durften. Danke für den Wohlstand, den wir genießen. Danke für die geschwisterliche Gemeinschaft heute. Danke für diesen Feiertag, auch wenn er etwas ausdrückt, was wir gar nicht teilen. So danken wir doch, dass wir heute frei hatten und Zeit hatten, hier zu sein. Dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen konnten. Und dass wir hören durften, wie du dich verherrlichst, mitten in einem Krieg. Und wie Geschwister dort dankbar werden für den Krieg, weil sie dein Werk darin sehen und die Frucht sehen. Herr, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir wissen, wer kommt. Du kommst. Und was wir jetzt erleben, das ist der Schatten, der deinem Kommen vorausgeworfen wird. Und die Gerichte müssen ja kommen, dein Wort sagt es, aber du wirst dich auch verherrlichen an deiner Gemeinde, und der du dein Evangelium vor Grundlegung der Welt abgeschlossen hattest, es vor 2000 Jahren sichtbar gemacht hast, und der du es vollenden wirst am Ende der Tage. Und wenn eines Tages der neue Himmel und die neue Erde sein werden, dann wird dein Werk vollkommen abgeschlossen sein. Und wir werden von Ewigkeit zu Ewigkeit in dieser Herrlichkeit sein dürfen. Auf dich wollen wir sehen, von dir wollen wir durchdrungen sein, dir wollen wir dienen, bis du wiederkommst. Dank sei dir für deine große Treue. Wir beten dich an. Amen.